Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen auch nach Eisenstadt. Dort ist die österreichische Schriftstellerin Johanna Seebauer für uns ins Studio gegangen. Hallo, guten Morgen, Frau Seebauer.
Guten Morgen, Frau Gerg. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Ja, wir freuen uns auch. Wir sprechen ja heute über Ihren neuen Roman. Popom heißt er, aber es ist auch gerade ein kürzerer Text von Ihnen, das Gurkerl, erschienen. Damit haben Sie ja in Klagenfurt beim Bachmann-Wettbewerb vor 2 Jahren gleich 2 Preise geholt und waren dann auch Stadtschreiberin in Klagenfurt. Hat das eine innige Verbindung mit diesem Wettbewerb für Sie geschaffen? Haben Sie da vor 2 Wochen ordentlich mitgefiebert?
Ja, schon. Also ich habe dieses Jahr nicht so intensiv mitgefiebert, weil ich in dieser Woche im Urlaub war. Aber ich habe auf jeden Fall jeden Tag nach dem Strandaufenthalt die Nachrichten gecheckt und habe mich informiert über die Lesungen und habe mir dann einige Ausgewählte angesehen und habe mich auf jeden Fall sehr mit der diesjährigen Gewinnerin gefreut. Ja, und es ist schon seit meinem Auftritt da vor 2 Jahren, der ja dann glücklicherweise recht gut über die Bühne gegangen ist, habe ich schon eine, ja, wie Sie gesagt haben, eine innige Verbindung zur Stadt Klagenfurt und zu dem ganzen Bachmann-Spektakel.
Aber eine Doppelgängerin haben Sie nicht auf dem Podium ausgemacht?
Das wäre vielleicht ganz praktisch, so eine Doppelgängerin, die man dann überall hinschicken kann, um unangenehme Termine zu erledigen. Der Bachmann-Preis war ja tatsächlich, also damals bei meiner Lesung hätte ich mir das vielleicht gewünscht, eine Doppelgängerin zu haben, weil es ist natürlich eine sehr nervenaufreibende Geschichte, sich da in die Arena in Klagenfurt zu begeben und seinen Text zu lesen. Und sich dann der Kritik auszusetzen, da wäre so ein Doppelgänger gar nicht so schlecht.
Das stimmt, der wäre manchmal ganz gut und was aber auch vielleicht nicht so gut ist an so einem Doppelgänger. Das spielen Sie alles in Ihrem neuen Roman Popom durch und darüber sprechen wir gleich. Ein junger Mann, er heißt Henrik Popom, arbeitet in einer Werbeagentur und ist seit vielen Jahren mit seiner Jugendliebe Anja zusammen. Und dieser Henrik, der geht zum Kiosk und dort sieht er einen Mann im beigen Mantel mit Hut, deutlich älter, aber er weiß sofort, dieser Mann, das bin eigentlich ich. So beginnt der neue Roman von Johanna Seebauer, 1988 in Wien geborene Schriftstellerin. Und Frau Seebauer, bei dieser Szene, da habe ich mich als erstes gefragt, ist Ihnen sowas in der Art schon mal passiert, dass Sie jemand gesehen haben, wo Sie dachten, irgendwie sieht die es mir aber schon auffallend ähnlich?
Na, zum Glück nicht. Also der Henrik im Roman, der beschreibt diese Situation ja, für ihn fühlt sich das so an wie ein Déjà-vu, mit dem vergleicht er das. Also ein Gefühl, dass man in einer Szene, in der man sich befindet, schon einmal war und das alles so bekannt und vertraut ist. Und ein Déjà-vu, das vergeht ja nach einigen Sekunden meistens. Und bei Henrik aber bleibt das Gefühl und er ist sich absolut sicher, dass dieser Mann, obwohl der anders aussieht und viel älter ist, dass er selbst ist. Und das ist mir zum Glück noch nie passiert. Déjà-vu schon sehr oft, aber in diesem Fall, also in dieser Situation nicht. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so.
Ja, Sie sagen zum Glück nicht, weil das löst ja eine ganz schöne Verwirrung bei diesem Henrik aus. Und wenn man sich selber vorstellt, auch logisch, das würde ja alles in Frage stellen.
Das würde alles in Frage stellen und mich hat eben zu Beginn des Schreibprozesses die Frage interessiert, wie würde man einem Menschen begegnen, der alles über einen schon weiß und der auch die dunkelsten Geheimnisse kennt, die alle unangenehmen Gedanken, die man so hat, den lieben langen Tag lang. Ja, wie wäre das, wenn man sich selbst gegenüber sitzen würde? Und ja, der Henrik, der ist zu Beginn der Begegnung sehr fasziniert davon, richtig eingenommen, ist total neugierig auf den älteren Henrik. Und es beginnt eine sehr, ja, intensive Beziehung, die vieles durcheinander wirbelt.
Er ist ja fast, würde ich sagen, so ein bisschen entflammt oder wie verliebt. Also er hat eine richtige Obsession diesem älteren Ich seiner selbst gegenüber. Der andere ist ja eher so ein bisschen zurückhaltend am Anfang. Was will der Henrik eigentlich von dem?
Ja, ich glaube, das Wort Verliebtheit trifft es ganz gut. Also er ist natürlich nicht wirklich in ihn verliebt, aber es ist eine wirkliche Obsession. Der ältere Henrik arbeitet in einem Pfeifenladen und der jüngere beginnt dann sofort, jede freie Minute seines Tages dort zu verbringen, weiß manchmal selber gar nicht so genau, was er eigentlich dort will. Und es passiert zwischen den beiden streckenweise auch nicht wirklich viel. Also manchmal sitzen sie einfach nur stumm nebeneinander. Und aber der Henrik, der Junge, befindet sich gerade in einer Lebensphase, in der sehr viel, ja, passiert. Er fühlt sich recht verloren. Er ist jemand, der noch nicht so ganz genau weiß, wo sein Leben eigentlich hin soll. In seiner Beziehung kriselt es stark. Seine Freundin trennt sich von ihm. Und er, ja, es geht ihm einfach nicht gut. Und dann ist da jemand, dieses ältere Ich. Es ist da eine Person, die ihm so nahe steht wie sonst niemand auf dieser Welt. Und ich glaube, er sucht vor allem Nähe, Verbundenheit und ein bisschen Halt in dieser anderen Person, während die ganze Welt um ihn herum gefühlt in die Brüche geht.
Genau, also das könnte ja auch, also wenn man es psychoanalytisch deutet, da deutet man ja dieses Doppelgängermotiv auch so als Ausdruck innerer Zerrissenheit. Und er ist ja tatsächlich auch in so einer Art Identitätskrise, ihr Hendrik. Und Sie stellen ja auch in den Raum, ob er sich das am Ende nicht vielleicht alles nur einbildet.
Ja, das könnte man meinen. Also der Hendrik und der ältere Hendrik, die beiden, die bewegen sich wirklich fast so in einer Blase, also in dieser schummrigen Geborgenheit des Pfeifenladens, in denen eigentlich nicht viele Leute kommen. Ab und zu kommen ein paar Kunden rein. Aber sonst ist das eigentlich so eine eigene abgeschottete Welt. Und der junge Hendrik möchte das auch so behalten. Er erzählt auch seiner Freundin zu Beginn, als sie noch zusammen sind, nichts von dieser Begegnung und auch sonst seinen Freunden und Kollegen. Die wissen gar nicht, was passiert und merken aber natürlich, dass der Hendrik sich immer mehr verändert und immer abwesender ist, kaum mehr erreichbar, emotional und dass er auch immer mehr und mehr vergisst, was eigentlich rund um ihn so passiert. Ja.
Also es könnte eigentlich auch eine psychische Krise, so eine psychische Krankheitsbeschreibung sein, diese ganze Geschichte, nicht?
Das könnte es sein. Ich selbst habe mich da jetzt auch nicht festgelegt, wie in der Geschichte, wie das zu deuten ist. Das würde ich den Leserinnen und Lesern selbst überlassen. Aber man könnte es natürlich so deuten. Also dadurch, dass es wirklich keine Zeugen dieser Begegnung gibt, sondern diese beiden Herren immer nur alleine unterwegs sind und alle Figuren, die ihnen begegnen, eigentlich auch Einbildung sein könnte. Also so Randfiguren wie Kunden im Pfeifenladen und so weiter. Man könnte am Ende sagen, ja, den Doppelgänger gibt es eigentlich gar nicht und das ist alles ein Hirngespinst.
Das macht es natürlich auch schön, das zu lesen, dass einem als Leser auch selbst was überlassen wird, sich das auszudeuten. Jetzt ist ja dieser Doppelgänger so ein wirklich ganz klassisches Motiv schon fast in der Literatur. Dostojewski hat sogar einen Roman mit dem Titel geschrieben. Bei E.T. Hoffmann in Die Elixiere des Teufels kommt das vor und so weiter. Man könnte jetzt wirklich viel aufzählen. Sind Sie denn auch so über die Literatur auf dieses Motiv gekommen oder haben Sie das alles auch nochmal gelesen für die Arbeit an diesem Roman?
Also ich muss zugeben, zu Beginn, also als ich mit dieser Idee begonnen habe und dann meine ersten Seiten geschrieben habe, ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass ich ja da eigentlich ein absolut klassisches Literaturmotiv bearbeite. Und es war dann tatsächlich, ich habe meiner Frau, die studierte Literaturwissenschaftlerin ist, habe ich dann die ersten Manuskriptseiten mal zum Lesen gegeben und ihr erster Kommentar war, ach, du bearbeitest ja das klassische Doppelgängermotiv. Ja,
und dann kam erstmal die Bücherstapel aus der Bibliothek.
Ja, genau. Also dann habe ich zunächst mal etwas schmollend ihr die Seiten wieder aus der Hand gezupft und mir gedacht, okay, das ist jetzt meine so originelle Idee. Ist ja gar nicht so originell. Aber, also ja, dann habe ich natürlich alles durchforstet, was es an Doppelgängergeschichten noch so gibt. Edgar Allan Poe hat auch eine geschrieben, Luis Borges. Also es ist einfach ein Thema, das uns Menschen, glaube ich, schon sehr lange sehr intensiv beschäftigt. Wer sind wir eigentlich? Können wir mehrere sein? Was ist, wenn es mich nochmal gibt? Solche Fragen, ja.
Ja, und da kommen
diese
ja noch
Frage findet eben in der Geschichte Popom in einer neuen Zeit statt, in der das ständige um sich selbst kreisen sowieso ein Thema ist.
Das wollte ich gerade sagen. Es geht ja noch um viele andere weitreichende Fragen unserer Zeit. Also Selbstoptimierung kommt da auch drin vor, dieses ganze Leistungsleben, das wir führen. Und ich habe mich gefragt, weil Sie haben ja schon einen viel gelobten Roman geschrieben, der 2023 erschienen ist. Da haben Sie so ein philosophisches Konzept erfunden, den Oblivismus, also das eigene Vergessenwerden bewusst herbeizuführen, dann im Gurkerl, diesem Text, den ich anfangs erwähnt habe, mit dem Sie in Klagenfurt so erfolgreich waren. Da ging es um so mediale Erregungswellen. Und ich habe mich gefragt, schnappen Sie sich gern so eine theoretische Frage und spielen das dann in so einer literarischen Versuchsanordnung durch? Oder wie wird bei Ihnen Literatur aus diesen Fragen?
Also ich würde sagen, Am Anfang ist bei mir oft ein absurder Gedanke. Also ich liebe absurde Gedanken, weil sie mir auch einfach Spaß machen, so dann wirklich ernsthaft durchzudenken. Und im ersten Roman war der absurde Gedanke, könnte ein ganzes Dorf vergessen werden? Kann man aus dem Vergessen werden wollen eine politische Bewegung machen? Und das wird dann eben in dem Roman beschrieben. Beim Gurkel geht es darum, dass eine kleine Essiggurke eine gesellschaftliche Debatte entflammt. Ja, und der absurde Gedanke, der am Anfang meines neuen Romans stand, war eben, ja, was ist, wenn man sich selbst begegnet? Und diese, ja, ich weiß auch nicht, es macht mir einfach Spaß, sich über ein bisschen surreales Gedanken zu machen. Und da entstehen dann ziemlich schnell Figuren drumherum und ein ganzes Ensemble und die Reise geht los.
Und Sie spielen ja auch mit ganz verschiedenen Formen. Also es gibt sehr viele Dialoge, wo man sich auch fragen kann, ist das eher ein Selbstgespräch, was Hendrik mit Hendrik führt? Oder dann gibt es auch Chatnachrichten, KI-Zitate. Haben Sie denn eigentlich auch mal mit KI bewusst gearbeitet für diesen Roman?
Ich habe tatsächlich, also es gibt eine Szene in dem Roman, wo der Protagonist Hendrik die KI befragt. Nämlich welche Ausreden er seiner Freundin auftischen könnte, weil er irgendwie so abwesend war in letzter Zeit. Und da habe ich tatsächlich dann nachgeschaut, was die KI als Antwort auf so eine Frage geben könnte und habe mich dann davon inspirieren lassen. Aber so wirklich, also sowas wie also wirklich eine Hilfe beim Roman ist die KI für mich noch nicht. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu unterbelichtet, da bin ich nicht kompetent genug, was die KI-Nutzung betrifft.
Die hätte vielleicht auch nicht diesen schönen Humor, den Sie haben, würde ich mal sagen. Das muss man dazu sagen,
ja, manchmal,
dass Ihre Texte auch immer sehr von so einem schönen Humor getragen sind. Ob das die KI kann, wage ich zu bezweifeln.
Ja, das weiß ich auch noch nicht. Also besonders lustig finde ich sie auch nicht. Ich mache manchmal so einen Test, wenn ich einen komplizierten Satz schreibe, dann gebe ich den in die KI ein und frage, ob sie den versteht, weil ich mich irgendwie so versichern will, dass man das dann als Leser versteht. Mhm. Also solche Sachen mache ich manchmal. Aber ja, eine wirklich große Hilfe ist sie mir noch nicht. Ja.
Was hat sie denn, das interessiert mich auch noch als Autorin, als junge Frau noch eigentlich dran gereizt, sich ausgerechnet zwei männliche Figuren zu schaffen?
Das kann ich Ihnen tatsächlich nicht wirklich beantworten. Also bei mir ist es oft so, die Figuren, die sind einfach plötzlich in meinem Kopf und ich muss denen dann folgen. Und in diesem Fall war es einfach ein junger Mann, der sich gerade sehr verloren fühlt in seinem Lebensabschnitt. Und ich fand den irgendwie interessant und wollte den weiter darstellen und aufschreiben. Und ich habe das irgendwie nicht bewusst entschieden, dass es ein männlicher Protagonist ist. Ich habe dann während des Schreibprozesses darüber nachgedacht, ist das überhaupt, also kann ich das überhaupt einfach so aus der Perspektive eines jungen Mannes schreiben? Aber ja, ich wollte und ich habe es gemacht.
Und man fragt sich ja schon, der Hendrik kommt ja doch irgendwie zur Ruhe. Das darf man, glaube ich, sagen, ohne dass man zu viel spoilert. Man fragt sich dann schon, wäre das nicht eigentlich wirklich doch ganz reizvoll, wenn wir alle mal so einem älteren Ich von uns so ein paar Fragen stellen könnten und schon mal so in die Zukunft schauen, was denn so Ihr Fazit
Finden
nach der
Sie?
Arbeit an dem Roman?
Ja. Nein, also das ist, finde ich, interessant, dass Sie das sagen, weil ich würde das absolut nicht wollen. Ich finde die Vorstellung wirklich schrecklich, ein älteres Ich von mir zu treffen, das mir dann möglicherweise Dinge über meine Zukunft verrät, die mich jetzt in meinem jetzigen Leben absolut schockieren würden. Also wenn ich mir jetzt überlege, die schrecklichen Dinge, die mir bis jetzt in meinem Leben passiert sind, wenn ich das vorher gewusst hätte, das wäre wirklich schrecklich gewesen. Und wenn man dann aber so Hürden und Krisen und Rückschläge, die man gezwungenermaßen im Leben einfach erleben muss, wenn man die einfach dann mit denen konfrontiert ist und sie in dem Moment durchlebt, dann geht's irgendwie. Aber wenn man das vorher schon wüsste, glaube ich, würde man wahrscheinlich jahrelang verzweifeln. Und das würde ich absolut nicht wollen. Ja.
Na, das wollen wir alle nicht. Dann lieber dem Doppelgänger nur im Gedankenspiel und in der vergnüglichen Literatur, die Sie geschaffen haben, Johanna Seebauer. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute nach Eisenstadt.
Ich danke Ihnen. Ciao.
Ciao. Und der Roman Popom ist beim Dumont Verlag erschienen. Das Buch hat 224 Seiten und kostet 24 Euro. Keine andere Stadt in den USA hat so viele Bibliotheken wie New York City, wobei viele öffentliche Büchereien nicht nur Orte zum Lesen und Lernen sind, sondern auch soziale Treffpunkte und Kulturzentren mit ganz vielen öffentlichen Veranstaltungen. Jetzt kommt noch eine ungewöhnliche Bibliothek dazu. Die wird von einer Gruppe von Comic-Autorinnen und Zeichnern initiiert, die New York Working Cartoon Library. Die will nicht nur Sammlung sein, sondern auch einen Raum für Künstler schaffen, an dem auch kreativ gearbeitet werden kann. Andreas Roberts hat sich in Manhattan mit drei Organisatoren getroffen und sie gefragt, warum es gerade eine gute Zeit für einen solchen Ort in New York ist.
Austin English lebt seit 24 Jahren in New York und ist Mitherausgeber des Comic Journal, einer wichtigen Publikation über Neuerscheinungen im Bereich Independent und Underground. Er ist einer der Hauptinitiatoren der New York Working Cartoon Library.
Being here and being involved in comics for my entire adult life.
Ich habe mich schon seit ich denken kann mit Comics beschäftigt. Und besonders in den letzten 10 Jahren sind eine Menge herausragender, experimenteller und poetischer Arbeiten entstanden. New York ist ja eine Wiege dieser Kunstform. Und ich würde mir wünschen, dass die Stadt über einen nicht kommerziellen Ort verfügt, der sich für diese Kunstform einsetzt, für ihre Geschichte und ihre Zukunft.
So ähnlich sehen das auch Susan und Max, die mit mir hier in Joe's Café sitzen, einem Ort in der Nähe des Union Square, an dem oft Studenten der New School of Design zu treffen sind. Susan Kaplan ist Dichterin und Zeichnerin. Ihre Comicreihe Puncentration Camp hat sie in der Szene bekannt gemacht.
Die meisten hier am Tisch sehen sich als unabhängige Künstler und vielleicht sogar noch ein bisschen als Teil der Underground-Szene mit einem eher gespannten Verhältnis zu Kommerz und Institutionen im Allgemeinen.
There's also an uncomfortable relationship perhaps with institutionalizing things as well.
Es sei eine Gratwanderung, erklärt sie.
I think the heart of it is a perhaps to generate a salon kind of.
Im Kern geht es darum, eine Art Salonatmosphäre zu schaffen, in der Leute Bücher mit nach Hause nehmen können, aber auch dort sitzen, lesen und darüber diskutieren. Es wird Leute wie uns geben, die Serviceschichten übernehmen und Leute, die an den Druckmaschinen arbeiten. Wir versuchen buchstäblich eine Bibliothek aufzubauen. Es geht darum, diese Kunstform zu erweitern, sie noch viel stärker in der Gemeinschaft und in der Kultur hier zu verankern und den Leserkreis zu vergrößern.
Max Burlingame ist der Jüngste am Tisch. Er ist ein regelmäßiger Autor für zahlreiche lokale Comic-Magazine und hat seinen ersten Comicband Leonie in Blood from the Stone veröffentlicht. Es sei besonders wichtig, dass in der Bibliothek gedruckt, gebunden und veröffentlicht werden könne.
I grew up in the 90s and I grew up in a very.
Also ich bin in den 90er Jahren aufgewachsen und bei uns zu Hause wurde viel gelesen und Bücher sind für so viele von uns so wichtig und einfach einen Stapel Zeichnungen zu nehmen und daraus ein Buch zu machen, das hat eine transformative Kraft. Es gibt viele Menschen in New York, die mit so einem Stapel Zeichnungen herumlaufen und die sich fragen, wie befreie ich die aus dem Gefängnis meiner Wohnung und bringe sie raus in die große, weite Welt.
Dem stimmt Austin 100% zu.
Manchmal beginnt es, wenn sie 20 Exemplare ihrer Arbeiten veröffentlichen. Aber das ist eben ganz was anderes, als diese Zeichnungen, wie es Max beschreibt, mit sich herumzutragen, ohne sie jemandem zu zeigen. Das ist ein extrem wichtiger erster Schritt, den viele Menschen nicht machen.
Auf die Frage, was für Geschichten die KünstlerInnen heute besonders interessieren, muss Susan nicht lange überlegen.
Ein großes Thema, das sich gerade abzeichnet und was mich dazu gebracht hat zu sagen, der Moment ist gekommen, ist die Frage nach dem Menschsein als Gegengewicht zum Vormarsch der KI. Wir alle denken darüber nach. Comics haben da etwas zu bieten. Es ist nicht nur Literatur, es ist nicht nur bildende Kunst. Es ist ein Hybrid. Da steckt im wahrsten Sinne des Wortes Handwerk dahinter. Ich würde bezweifeln, dass eine KI dazu in der Lage ist.
Doch wie konkret sind die Pläne für die Bibliothek?
The biggest hurdle is the cost of renting a space.
Die größte Hürde sind die hohen Mieten in New York. Es klingt geradezu utopisch, gerade jetzt in der Stadt einen nicht kommerziellen Raum zu schaffen.
In this city right now.
Man brauche um die $150.000 gesicherte Startkapital für die ersten 1,5 Jahre. Aber die Idee habe bereits viele Befürworterinnen gewonnen. Das klingt für den New Yorker Immobilienmarkt allerdings eher unrealistisch. Ob diese Bibliothek Realität wird, wird maßgeblich davon abhängen, ob die Initiatoren potente Geldgeber finden, die die Gründung einer Bibliothek auf Jahre hin garantieren. Man muss ihnen allerdings zugutehalten, dass sie bereits eine breite Koalition von Comicshops, Herausgebern, Miniverlagen, Künstlerinnen und privaten Sammlern zusammengebracht haben. Und wer weiß, vielleicht entsteht genug Dynamik, dass aus dem jetzt noch blauäugig klingenden Traum Realität werden kann. Austin jedenfalls liebäugelt bereits damit, die Frau des neuen Bürgermeisters Soran Bamdani mit ins Boot zu holen. Sie ist ebenfalls Comiczeichnerin.
Andreas Roberts war in Manhattan bei den Gründern der neuen Comicbibliothek.
Straßenkritik.
Ich heiße Sophia Dufler, ich bin 16 Jahre alt und gehe jetzt gerade noch in die Schule, mache jetzt mein Abi und ich lebe in Freiburg im Breisgau. Also ich würde gerne Wolkenschloss vorstellen von Kerstin Gier. Es geht in dem Buch um ein Mädchen, die macht ihr Praktikum in einem Schweizer Hotel, in einem großen Hotel, was halt ein bisschen abseits gelegen ist, halt auf einem Berg und so vielleicht. Deswegen auch Wolkenschloss, weil das so sehr hoch gelegen ist oder so. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist. Aber ja, es ist eine Krimi-Geschichte ein bisschen. Also so eine leichte Krimi-Geschichte. Also sie macht dort erstmal ein Praktikum als Mädchen für alles quasi in ganz verschiedenen Bereichen dort im Hotel. Und das Buch spielt ums Neujahr rum, so Weihnachten, Silvester. Und sie findet über einen Diamantenraub etwas heraus und es gibt Verdächtige im Hotel und sie probiert dann, den Fall aufzudecken. Es passieren viele Dinge, mit denen man am Anfang irgendwie nicht rechnet und ich finde, das irgendwie passt auch zum Leben. Also ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, auf jeden Fall vielleicht für eine bisschen jüngere Altersklasse, aber man kann es auch jetzt noch im weiteren jugendlichen Alter lesen. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schönes Buch zum Lesen.
Sophia Dobler liest in Freiburg im Breisgau Kerstin Giers Roman Wolkenschloss. Als Fischer Taschenbuch ist der Roman erschienen. 464 Seiten kosten 13 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es geht um die Kolonialgeschichte Ostafrikas in dem Roman, den wir Ihnen jetzt vorstellen wollen. Der Blinde Fluss heißt das Buch von Mia Couto, einem der wichtigsten Schriftsteller Mosambiks. Er ist dort 1955 als Sohn portugiesischer Einwanderer zur Welt gekommen. Maximilian Mengeringhaus hat seinen Roman gelesen. Was ist das für eine Geschichte? Was erzählt Mia Couto in dem Buch?
Das ist eine Geschichte über den Ersten Weltkrieg, aber über den Ersten Weltkrieg in Afrika, also einer dieser eher abseitigen Schauplätze für uns Mitteleuropäer. Der hat aber auch da der Erste Weltkrieg Hunderttausende an Opfern gefordert, vor allen Dingen Einheimische, die mit in diesen Gewaltstrudel gerissen wurden. Und das ist eine interessante Gemengelage da tatsächlich im August 1914, weil eigentlich sich die ganzen Kolonialmächte untereinander abgesichert hatten, sie würden Neutralität wahren. Aber es dauert nur wenige Wochen und der Krieg steht direkt vor der Tür. Ein Land aber, das tatsächlich noch neutral ist, ist Portugal. Das steht weder auf Seite der Entente noch bei den Mittelmächten. Die haben jetzt aber ein Problem, nämlich ihre Besitzungen in Ostafrika grenzen an die deutsche Kolonie Deutsch-Ostafrika. Und dahin führt uns jetzt der Roman von Mia Couto im August 1914 ins Hinterland dieses Grenzflusses Rovuma. Der bildet heute noch die Grenze zwischen Tansania und Mosambik. Und da steigen wir ein in so einem kleinen verschlafenen Außenposten. Und ein deutsches Boot nähert sich und veranstaltet einen Massaker. Er schießt einen portugiesischen Feldwebel und dessen 10 afrikanische Hilfssoldaten dort und nur ein Mann überlebt. Ein junger Sipayo, also ein Einheimischer in Diensten der Portugiesen, Nathaniel. Und das Überleben ist für ihn jetzt aber nicht unbedingt ein Glücksfall, denn man kann sich das ganz gut vorstellen. Warum wird er der einzige Überlebende sein? Die Portugiesen werden ihn vielleicht verdächtigen, ein Spion zu sein. Die Einheimischen werden misstrauisch sein, warum gerade er verschont wurde. Und so flüchtet er einfach, nimmt Reißaus und sucht Rat und Schutz bei einem Pater. Sichinando Bayao heißt er. Und der schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, weil er sieht, was das für ein Eskalationsmoment ist. Weil dieser Angriff der Deutschen natürlich zu einer Kriegserklärung führen müsste eigentlich. Und so packt er sich seinen Schützling Nathaniel und will mit ihm zurück zu diesem Außenposten, der zerstört wurde, um alle Spuren zu verwischen, damit überhaupt man so tun könnte, als hätte es diesen Vorfall nie gegeben. Das Problem ist jetzt aber, sie sind nicht die einzigen auf dem Weg dorthin, da ist ein ganzes Bataillon an verschiedenen verrückten, skurrilen Figuren, die alle dorthin wollen.
Also das klingt nach unglaublich viel Stoff, richtig welthaltig. Wie hat er das denn in den Griff gekriegt? Erzählt er das um diese einzelne Figur herum oder wie ist das aufgebaut?
Mia Couto erzählt das unglaublich komprimiert in 93, sehr kurz. kurzen Kapiteln auf 250 Seiten, kann man sich vorstellen. Die haben da nur ein, zwei Seiten immer. Die haben auch alle so ein Motto vorangestellt, die das so ein bisschen poetisch aufladen. Das sind Zitate aus der Hochliteratur, aus der Kolonialgeschichte, aber auch Figurengedanken. Und Miyakoto ist eher dafür bekannt, dass er in all seinen Romanen, die eigentlich immer die Geschichte Mosambiks auch mit thematisieren, Fakt und Fiktion verwebt und auch mit den Formen spielt. Also wir haben Briefe, Tagebucheinträge und hier macht er etwas, dass er innerhalb dieser kurzen Kapitel von einer übergeordneten Erzählebene in die Figuren hineinschlüpft. Und wir erfahren ihre Gedanken, ihre Hoffnungen, ihre Wünsche und Träume. Und da haben wir beispielsweise diese Hauptfigur, Nathaniel. Wir schlüpfen aber auch in den Kopf dieses verrückten Paters, der gerüchteweise eine eigene neuen Bibel schreibt. Wir begegnen einer Zaubererin, so adressieren die Kolonialherren sie. Sie selber sagt, sie ist eine Königin. Wir begegnen Nathaniels Bruder, der wiederum von deutscher Seite desertiert ist. Und so wird mit diesen vielen verschiedenen Stimmen und Köpfen, in denen wir schlüpfen, eine riesige Polyphonie aufgebaut, der etwas ganz Tolles gelingt, wie ich finde, nämlich die kulturellen und kontinentalen Unterschiede allmählich im Laufe des Romans zu verwischen.
Also formal hat er sich da einiges getraut, würde ich mal sagen. Wie ist das eigentlich, ich musste über den Titel nachdenken, Der blinde Fluss. Ist das auch so eine Art Allegorie auf die Geschichtsvergessenheit?
Erstmal ist das was ganz Konkretes tatsächlich, denn es gibt eine Tropenkrankheit, die gehört zu den 5 größten, das ist die Flussblindheit. Da kann man tatsächlich erblinden, das betrifft mehrere Millionen Menschen auch noch heute. Und tatsächlich ist der portugiesische Feldwebel, der am Anfang erschossen wird, an dieser Flussblindheit erkrankt. Und hier geht aber natürlich schon die symbolische Ebene los, denn er ist der Grenzschützer. Er ist blind, er sieht nicht, was als Katastrophe auf ihn zurollt. Das kann man natürlich dann allegorisch für den Beginn des Ersten Weltkriegs lesen, aber auch für die dunklen Flecken der Kolonialgeschichte. Also Koto nimmt diese Blindheit und baut sie zu einem Leitmotiv auf, wirklich zu einem ganz, ganz großen Metaphernetzwerk. Und das geht dann so weit, dass er eine Pandemie erfindet mit einer Krankheit namens Agraphie. Die gibt es tatsächlich, das heißt, man wäre eigentlich geistig und auch körperlich in der Lage, zu lesen und zu schreiben, kann aber keine Buchstaben mehr erkennen. Und davon wird nach und nach eine nach der anderen Figuren ergriffen. Und das ist natürlich auch auf einer symbolischen Ebene zu lesen, als hier verblasst die Geschichtsschreibung. Es muss eine neue Überlieferung her, auch ein neuer Blick auf die Kolonialgeschichte.
Und sind das auch, wenn wir von so Symbolen sprechen, sind da auch welche dabei, die quasi aus der Erzähltradition des Landes stammen? Oder wie würde man diesen Autor da einordnen, so erzählerisch?
Das ist spannend bei Miyakoto, weil es gibt viele portugiesische Autoren, die in den damaligen Kolonien geboren wurden und dann aber mit Ausbruch der Kolonialkriege alle wieder zurück ins Heimatland gegangen sind. Miyakoto ist dort geblieben. Und ich glaube, in seinem Selbstverständnis ist er ein afrikanischer Autor mit europäischen Einflüssen. Man sieht das, wie sehr er das mischt. Also es gibt Zitate an Joseph Conrad, was sich hier natürlich bei diesem Buch anbietet, an Wisława Szymborska, aber immer wieder auch diese magisch aufgeladenen afrikanischen Erzähltraditionen. Ich glaube, man kann das ganz gut an einem Satz festmachen, den er einmal zitiert oder seinem Pater in den Mund legt. Da heißt es, die Europäer brauchen die Realität, um an Träume zu glauben. Die Afrikaner brauchen Träume, um an die Realität zu glauben. Und ich glaube, dieser Zwischenraum zwischen Realität und Traum, den macht er in seinen Romanen auf. Es sind immer Geschichtsbohrungen, nie aber mit einem erhobenen Zeigefinger. Und das schätze ich an dieser Literatur wirklich sehr.
Maximilian Mengeringhaus legt uns also den neuen Roman von Miyakoto ans Herz. Der blinde Fluss heißt er, übersetzt aus dem Portugiesischen, hat das Buch Barbara Mesquita erschienen, ist der im Unionsverlag Zürich. 256 Seiten hat das Buch und es kostet 24 Euro.
Neue Krimis.
Spannung, Gesellschaftskritik, menschliche Abgründe und auch literarische Wagnisse, all das findet sich auf unserer Krimi-Bestenliste. Auf der 9. der Juli-Liste, da steht ein Autor an der Spitze, der mit diesem Buch auch bei uns in der Lesart zu Gast war, Kim Coplin, so das Pseudonym, das sich der Schriftsteller Edgar Rey für diese Reihe ausgesucht hat. Die Toten von morgen heißt sein neues Buch und wer mehr dazu wissen will, dem sei auch das Gespräch mit Edgar Rey in unserer Audiothek sehr ans Herz gelegt. Aber wir wollen heute über die anderen Titel auf der Krimi-Bestenliste für Juli sprechen und bei mir ist Jurorin Sonja Hartl. Hallo Sonja.
Hallo.
Was mir direkt aufgefallen ist, als ich die neue Liste angeguckt habe, Kim Coplin ist ja nicht der einzige deutsche Titel. Es gibt gleich 5 Bücher von deutschsprachigen Autorinnen und Autoren. Wie kommt das denn?
Ja, es hat natürlich einmal so diesen ganz banalen Grund der Erscheinungstermine. Wir gucken ja schon mehr so auf aktuelle Bücher. Aber es gibt auch gerade so ein Zusammentreffen von erfahrenen Autoren wie in Kim Coplin und neue Stimmen wie beispielsweise Caroline Seibt. Die steht auf der Liste mit Weil sie lügt. Das ist ein Psychothriller. Und sie hat zwei Ich-Erzählerinnen, sie hat wechselnde Kapitel, sie hat so ein bisschen überdrehtes Ende und erzählt auf diese Weise von einer Schwester, die versucht, das Verschwinden ihrer Schwester aufzuklären. Und das ist eine sehr, sehr populäre Erzählweise. Die kennen wir vor allem aus dem angloamerikanischen Raum. Und die verkauft sich gerade sehr gut. Und sie macht das wirklich ganz interessant und ganz spannend. Und man merkt von Anfang an diesen Druck, unter dem die Schwester steht. Die ist erst Anfang 20. Und als ich das gelesen habe, wollte ich die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht. Und dann kommt es eben zu so einem Showdown in Westniedersachsen. Und ich habe das sehr, sehr gerne gelesen. Es ist wirklich sehr spannend.
Bei spannend fällt mir sofort Candice Fox auf. Die steht auf Platz 4 auf eurer Liste. Von ihr habe ich auch schon so ein paar Thriller verschlungen, muss man sagen. Jetzt heißt ihr neues Buch Outback Killers. Und die ist ja schon eigentlich Dauergast auf dieser Liste. Was macht die denn alles richtig, um das immer wieder zu schaffen?
Also sie hat eigentlich immer unglaublich abgedrehte Plots. Da kommt man wirklich nicht drauf. Sie kann wahnsinnig gut Action schreiben. Und sie hat eigentlich immer ein gutes Buch, aber bei den Büchern, die richtig, richtig gut sind, so wie Outback Killers, schafft sie mit diesen ganzen positiven Eigenschaften bei ihrem Schreiben noch so eine gute Balance mit ihren Figuren. Die haben immer alle besondere Fähigkeiten, aber die haben auch ausreichend Ecken und Kanten, sodass die nie irgendwelche Abziehbilder sind. Und sie erzählt hier die Geschichte eines Ex-Soldaten, der gerade im Outback auf einer geheimen Straße unterwegs ist und da eine Anhalterin mitnimmt und dann geraten die in so richtig großen Schlamassel. Ich will das gar nicht verraten, weil es ja ein Teil der Spannung. Und sie hat so viel Komik in ihren Büchern, aber auch einen Schuss Wärme und es gibt immer wieder so diese Realitätsanker. Und sie schreibt am Ende von dem Buch, dass es eine Hommage an Lee Childs Jack Reacher ist. Aber da würde ich sagen, ihr Buch ist so viel besser.
Gut, also muss ich auch lesen. Was mich gefreut hat, ist, ihr habt noch einen Lesartgast auf die Liste genommen, nämlich den schwedischen Kriminologen und Schriftsteller Christopher Carlsson. Der hat uns auch Einblick in seine Arbeit und auch zu seinem Verhältnis zur Landschaft Hallands gegeben. Denn da spielt sein neues Buch auch wieder, wie auch schon die davor. Hinter dem Nebel heißt jetzt der neue Roman. Aber ich fand, das ist doch ganz anders als die Bücher davor. Wie ging dir das?
Ja, fand ich auch. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen froh darüber, weil ich dachte, ja, okay, er hat jetzt so seine Formel gefunden und das sind gute Bücher, aber man weiß, was er macht und jetzt kommt halt dieses Buch und da merkt man, dass er sich mit den vorherigen Bänden so eine Romanwelt aufgebaut hat, da in der Ecke, die er unglaublich flexibel einsetzen kann. Man muss es nicht gelesen haben, aber wenn man sie natürlich kennt, dann merkt man das, denn seine Hauptfigur ist ein namenloser Schriftsteller, den kennen wir aus den vorherigen Bänden und der versucht jetzt herauszufinden, ob sich ein alter Kollege tatsächlich umgebracht hat oder ob es doch Mord war. Und parallel dazu gibt es dann eine Handlung, die in Schweden der 1950er Jahre spielt. Da wird eine Studentin überredet, ihren Freund auszuspionieren, der Informationen über schwedische Atomwaffen der Stasi zuspielen soll. Und da kommt es dann auch zu allerhand Todesfällen. Und man merkt hier, dass Carlsson sehr interessiert, was Menschen dazu bringt, andere zu verraten, was sie dazu bringt, gezielt zu spionieren und was es eigentlich für Menschen sind, die richtig gut darin sind.
Ja, das ist ja auch eben eigentlich so ein typisches Thriller-Sujet, der Geheimdienst. Aber bei ihm geht es eben doch, er benutzt das irgendwie ganz anders, fand ich.
Ja, weil es auch weniger eine Ermittlung ist, finde ich, als vielmehr so eine fast schon literarische Recherche. Und es dreht sich dann ja am Ende auch ganz stark darum, was darf man sagen, aber nicht im Sinne von, man darf ja heute gar nichts mehr sagen, sondern mehr so, was darf man denn von Geheimdienstaktivitäten wirklich mit der Öffentlichkeit teilen? Und das ist ja eine super aktuelle Frage, die sich auch in demokratischen Ländern immer wieder stellt. Also wie viel wissen Menschen von Geheimdiensten? Wie viel dürfen sie wissen? Können sie überhaupt wissen? Und ich finde, da verweist dieses Buch immer wieder direkt ins Heute, wo wir uns auch fragen, wie kann man Geheimdienste kontrollieren? Und auch mehr noch, das Buch beginnt ja ungefähr im Jetzt, als Schweden gerade der NATO beigetreten ist. Und in den 1950er Jahren hat sich Schweden auch noch mal gefragt, wo stehen wir denn als Land in der Welt? Welche sind unsere Verbündeten? Wohin orientieren wir uns? Und dadurch hat er es wirklich geschafft, einen historischen Spionageroman zu schreiben, der aber nicht nur spannend ist und vielschichtig, sondern auch richtig spannende Vergangenheitspassagen hat, die so unmittelbar ins Jetzt wirken.
Finde ich auch, also unbedingt eine Leseempfehlung. Ja. Und was ist denn jetzt so dein persönlicher Lieblingstitel auf dieser Liste?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich finde, wir haben diesen Monat wirklich eine ungemein vielseitige Liste da zusammengestellt. Und ich glaube, je nach Tagesform würde ich auch auf einen anderen Titel verweisen. Also Candice Fox und Carlson sind schon sehr, sehr weit vorne. Aber ich mochte auch sehr gern oder ich mag immer noch Megan Abbott mit Eldorado Drive. Die steht schon seit letztem Monat drauf. Und sie ist ja auch eine mittlerweile etwas bekanntere Autorin, die immer wieder so genüsslich weibliche Gemeinschaften seziert. Und hier fügt sie noch so ein bisschen was drauf. Das ist, dass sie auch ganz zeigt, wie gefährlich Nostalgie eigentlich für die Gegenwart ist.
Also ganz viele Leseempfehlungen auf unserer Krimi-Bestenliste. Sonja Hartl hat sie uns vorgestellt. Vielen Dank.
Gerne.
Und die vollständige Liste, die finden Sie auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de.